Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Riss, der Schnitt, der Fehler im System. Das ist aufregend, nicht beunruhigend.
Aufregend, nicht beunruhigend. Ein Plädoyer für die Ungewissheit, für das Verweilen in der Schwebe. Zwischen echt und simuliert, zwischen real und digital. Weil genau da bewegt sich dieses neue Klangkunsthörspiel, von dem wir gerade einen Ausschnitt hören, von Markus Popp, besser bekannt unter seinem Musikernamen Oval. Eigentlich wollten wir gestern schon mit ihm sprechen, haben da die rein digitale Variante versucht. Die Leitung ist zusammengebrochen. Gleich versuchen wir es mit physischer Anwesenheit. Mal schauen, wie das so wird. Wir bleiben auf jeden Fall offen für die Risse hier im Kompressor. Heute mit Massimo Majo. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. In der Süddeutschen Zeitung gab es kürzlich eine Illustration zur Black Lives Matter Bewegung. Zu sehen ist eine Gruppe wütender, demonstrierender Menschen, vor allem Schwarze, aber auch Weiße. Und darüber ein großer rot-weißer Schriftzug, Justice. Und diese Illustration, die sorgt für Kritik und vor allem für eine Diskussion, denn gemacht hat sie der Illustrator Erik Reh und die Hamburger Illustratorin und Comiczeichnerin Whitney Bursch. Die fragt zu dieser Illustration auf Instagram: Gibt es denn bei der SZ keine schwarzen Menschen, die illustrieren können? Antirassistische Arbeit ist auch schwarzen Menschen Berufschancen zu geben, ist einer ihrer Kritikpunkte. Whitney Bursch hat damit eine Diskussion auf Instagram losgetreten und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hallo Frau Bursch.
Hallo.
Nochmal in Ihren Worten, was ist der Kern genau Ihrer Kritik an dieser Illustration?
Also ich habe kritisiert, dass weiße Menschen auf Kosten von schwarzen Menschen von der Black Lives Matter Bewegung auch ökonomisch profitieren. Und in meiner Meinung nach, wie du schon gesagt hast, hätte die Stuttgarter Süddeutsche Zeitung den Job an eine schwarze Illustratorin geben sollen oder Erik hätte den Job abgeben sollen.
Das ist der eine Aspekt vielleicht, dass ja eben schwarze Menschen keinen Job bekommen, keinen Prestige bekommen, die nicht gesehen werden. Auch.
Ja.
Sie schreiben aber auch, dass die Perspektive, aus der illustriert wird, ja auch entscheidend ist. Kann man das sehen in der Illustration, dieses Problem der Perspektive?
Natürlich, auf jeden Fall. Deswegen hat sich diese Illustration auch sehr gut geeignet, um dieses Problem, was ja nicht nur Erik Reh und die SZ haben, daran zu zeigen. Und zwar, Menschen illustrieren immer aus ihrer persönlichen Perspektive. Also eine weiße Person läuft durch die Welt wie eine weiße Person, sieht die Welt aus dieser Perspektive und zeichnet auch aus der weißen Perspektive. An der Illustration kann man das zum Beispiel deswegen erkennen, weil eine weiße Person im Mittelpunkt der Illustration steht. Und natürlich stehen weiße Menschen nicht im Mittelpunkt von der Black Lives Matter Bewegung. Und sie zeigt zudem auch noch die Black Power Fist, etwas, was absolut unangemessen ist. Denn wenn weiße Menschen die Black Power Fist zeigen, ist es eine White Power Fist und bedeutet so viel wie weiße Vorherrschaft. Und in dem Sinne sehr kontraproduktiv zu dem, was die Black Lives Matter Bewegung ja eigentlich will. Mhm.
In der Diskussion auf Instagram geht es auch immer wieder um die Frage, welche Motivation weiße Künstler haben mit solchen Arbeiten, welche Rolle vielleicht auch das Gefühl spielt, was Gutes getan zu haben oder so. In dem Zusammenhang fällt auch der Begriff Wokewashing. Was genau meint das?
Also Wokewashing ist ein Begriff aus dem Amerikanischen, wie sehr viele Begriffe in der antirassistischen Debatte. Woke ist der Zustand der Erkenntnis oder der Erkenntnis über soziale Missstände zum Beispiel. Und Menschen oder Unternehmen, die Wokewashing betreiben, sind Menschen oder Unternehmen, die sich als machtkritisch zeigen, also antirassistisch, feministisch oder queerfreundlich zum Beispiel, um sich selbst zu profilieren, aber auch um KundInnen zu gewinnen. Das sieht man zum Beispiel auch im Juni des Pride Month, wenn dann plötzlich Unternehmen, die auch dafür bekannt sind, dass sie queerfeindlich sind, plötzlich alles mit Regenbogen bedrucken und das dann quasi an queere Leute verkaufen. Oder auch im Zuge von Black Lives Matter, wenn jetzt plötzlich schwarze Models irgendwie spontan hergeholt werden, damit das so aussieht, als wäre das Unternehmen woke. Mhm. Also, ja.
Das ist alles sehr nachvollziehbar. Es gibt aber in den Kommentaren auch Gegenstimmen zu Ihrer Position mit Fragen, die vielleicht ein bisschen kurz gedacht sind, die man aber tatsächlich auch oft hört in dem Kontext. Ne? So eine Stimme, die fragt, ist es dann auch so, dass es ab jetzt nur noch Männer Illustrationen zu Männern machen sollen oder schwangere Künstlerinnen nur noch Illustrationen zu Schwangeren? Was antworten Sie darauf?
Ja, das fand ich auch sehr lustig. Es gab auch, dürfen dann Kinder nur noch Kinderillustrationen machen und AfD-MitgliederInnen nur noch zu AfD illustrieren und genau. Sowas ist natürlich sehr provokativ gestellt. Mhm. Und missachtet völlig die Situation, dass schwarze Menschen systemisch diskriminiert werden im Gegensatz zu Kindern und AfD-Mitgliedern und Männern. Und dass es immer darum geht, dass wir benachteiligt sind und auch gerade in Bildmedien auch sehr unsensibel dargestellt werden. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, in denen schwarze Menschen einfach wahnsinnig rassistisch illustriert sind. Ich glaube, ein Beispiel ist zum Beispiel Tim und Struppi im Kongo oder ein neueres Beispiel, Uli Lust, wie ich versuchte, ein besserer Mensch zu sein, heißt das, glaube ich. Und es ist einfach super wichtig, dass wir diejenigen sind, die uns darstellen, weil wir können auch zeichnen und wir werden uns nicht in einem schlechten Licht zeichnen.
Der nächste Schritt wäre ja dann auch darüber nachzudenken, wie denn ein guter Umgang mit diesem Mangel quasi an schwarzen Perspektiven aussehen könnte. Die amerikanische Designerin Chessa Garbutt, die hat in einem Artikel jetzt geschrieben, dass ein befreundeter weißer Künstler das Geld für so eine ähnliche Illustration gespendet hat. Ist das ein guter Weg Ihrer Meinung nach oder haben Sie da noch andere Ideen?
Ich finde, das ist schon mal ein Anfang. Ich finde das gut, wenn Menschen, die Profit davon machen, dass es uns schlecht geht und dass es uns so schlecht geht, dass wir uns dagegen auflehnen müssen, dass sie das Geld auch wieder zurückfließen lassen zu uns, also zu schwarzen Menschen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel einfach Türen aufzumachen, ne? Also Chancen zu geben. Ist man ein weißer Art Director, was sehr wahrscheinlich ist, dann halt einer weißen Person den Job, einer schwarzen Person den Job zu geben, Angebote weiterzuleiten oder ja, Jobchancen weiterzugeben, sodass wir auch mit unseren Qualifikationen weiterkommen. Wir können nämlich auch Sachen.
Genau.
Wir sind auch qualifizierte Menschen.
Und das ist dann eher ein strukturelles Problem eigentlich. Also das wäre ein struktureller
Ansatz.
Auf
jeden Fall.
Ja.
Genau. Es bringt nichts, wenn weiße Menschen sich das Geld hin und her schieben und sagen, guckt mal, ich hab eine Illustration gemacht und ich spende das Geld. Sondern wir möchten ja nicht immer auf Spenden angewiesen sein, sondern wir möchten ja auch in einer Situation sein, wo wir autark und finanziell sicher sind.
Immerhin kann man sagen, beteiligen sich an dieser Diskussion, die Sie angeregt haben, jetzt doch recht viele Künstlerinnen und Künstler, vor allem Weiße auch, wenn ich das richtig sehe. Haben Sie das Gefühl, dass sich da gerade jetzt auch im Zuge vielleicht der allgemeinen Black Lives Matter-Proteste und so ein neues Bewusstsein in der Illustrations-Comics-Szene entsteht?
Ja, ich hoffe. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht wahnsinnig gut vernetzt, weil ich ja Studierende bin und ich merke, also die meisten Leute, die ich sehe, sehe ich einfach auch von Instagram oder Leute, die ich tatsächlich kenne. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da viel verändert und dass Menschen viel mehr darauf bedacht sind, antirassistisch auch zu illustrieren und darüber nachdenken, wie ist ihre Position in diesem ganzen System und wie schaffen sie es, das zu hinterfragen und da einen wirklich konstruktiven Beitrag zu leisten und nicht nur einer, der nach außen hin so scheint.
Also hoffnungsvolle Worte auch von der Illustratorin und Comiczeichnerin Whitney Bursch und Studierende, die mit ihrer Kritik an einer Illustration eines weißen Künstlers zur Black Lives Matter Bewegung auf Instagram diese Debatte in Gang gesetzt hat. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bursch.
Dankeschön.
Endlose Game-Welten, Videochats, Virtual-Reality-Ausstellungen. Langsam aber sicher verbringen wir immer mehr Zeit in virtuellen Räumen. Und vielleicht kann man auch sagen, wir verbringen eigentlich immer irgendwie Zeit, zumindest zwischen digitalen und physisch realen Räumen. Und genau in dieser Welt, in dieser Zwischenwelt, spielt das neue Klangkunsthörspiel von Markus Popp.
Erst wenn das Raster zerfällt, wenn nichts mehr gerechnet wird, wird alles wahr, dann treten wir ins Freie. Dann wird klar, was ohne Steuern, Messen, Regeln, Zählen, Zahlen zu tun wäre.
Wenn nichts mehr gerechnet wird, dann kommt die Wahrheit, die Freiheit, die Klarheit. Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Narvo von Markus Popp, wahrscheinlich besser bekannt unter seinem Musikernamen Oval, unter dem er schon seit Anfang der 90er Jahre experimentelle elektronische Musik macht. Hallo, Herr Popp.
Hallo.
Gestern haben wir es ja schon mal versucht, zusammen mit einer digitalen Schalte. Da ist uns das Raster aber tatsächlich zerfallen und die Leitung zusammengebrochen. Heute sind Sie ganz real hier im Studio. Ist schon unerreichbar, so eine Körperlichkeit, oder?
Absolut, jetzt ganz real, ja, das stimmt. Und ist das gestern überhaupt passiert? Sind wir vielleicht ganz unzuverlässiger Erzähler hier. Ja, das ist ja eigentlich auch sowas, mit was ich mich da in dem Hörspiel beschäftigt habe.
Genau, da steigen wir schon tiefer ein in Ihre Arbeit, in der es, wie ich sagen würde, um eine Zwischenwelt geht, irgendwie zwischen real, virtuell, simuliert. Sie sagen auch, dass Sie sich in der Gamewelt sehr zu Hause fühlen. Können Sie noch mal sagen, was Sie an dieser Zwischenwelt fasziniert?
Games sind irgendwie alles. Sie sind hier und jetzt wirklich in Perfektion. Sie sind natürlich viel mehr als diese entfesselte Kreativität oder das perfektionierte Marketing, das teilweise auch sehr perfide und sehr kreativ auf eine sehr negative Art und Weise ist. Sie sind natürlich erzählerisch auch sehr interessant und das habe ich versucht in dem Hörspiel anzugehen.
Genau, weil Ihr Hörspiel ja letztlich auch kein Spiel ist, sondern eben ein Hörspiel. Und auch in dem Sinne ist man da auf mehreren Ebenen, weil das irgendwie ein Spiel ist und gleichzeitig beobachtet sich das Stück die ganze Zeit selbst. Wir hören noch mal rein.
Ein schmaler, auf etwas zulaufender Gang, endend vor zwei Türen, links oder rechts oder blau oder rot? Mit welcher Konsequenz? Wo ist das überhaupt? Schreibt sich so schon eine Geschichte oder das Gegenteil davon? Wird alles hier erst generiert, verändert, während ich agiere und einen Schritt zur Seite? Oder zurück? Lieber nicht zurück.
Das sind lauter Fragen, große Fragen. Und es erinnert mich so ein bisschen an was Sie geschrieben haben in der Ankündigung. Das Digitale verändert die Modalitäten der menschlichen Existenz. Was meinen Sie damit?
Es klingt vielleicht nach Überforderung, aber es ist eigentlich nur ein Übergangsstadium. Wir befinden uns genau an dieser Schnittstelle, wo Virtualität, also Software, es ist ja simuliert in Software sozusagen, das reale Leben nicht nur abbildet, sondern eben auch mögliche andere Welten generiert, die ganz anders sein können, die total darüber hinausgehen können, die ganz parallel anders laufen können. Und das durchwirkt sich und bedingt sich so gegenseitig. Und wir selbst sind in einem Anpassungsprozess, würde ich sagen, teilweise noch an einem bestimmten Punkt, wo wir uns das noch anschauen und sagen, so soll das sein. Und teilweise hat das unsere Existenz schon richtig in der Hand und überformt und bestimmt.
Wenn Sie das so sagen, könnte man denken, das ist vielleicht auch schon ein Game, was Sie machen. Und da ist man schon in der digitalen Welt. Aber tatsächlich sind wir ja in einem Audiostück. Haben Sie dann das Gefühl, mit Audio, mit Musik, mit Stimmen lässt sich das besonders gut erzählen, einfangen?
Ja, genau. Paradoxerweise ja. Also weil Games sind natürlich interaktiv und sind hauptsächlich visuell. Es gibt natürlich auch Audio-only-Games sozusagen, aber das ist ja ein Hörspiel, beides nicht. Und trotzdem ist die Virtualität im Sinne von vorgestellt, ja die Vorstellungskraft, das ist eigentlich das Power-Tool hier, mit dem man arbeiten kann. Und das hat mich daran besonders interessiert. Vielleicht ist das auch immer so bei mir. Ich habe mein letztes Hörspiel über Parfum gemacht. Das sind ja sinnliche Eindrücke, die man in einem akustischen Format auch nicht transportieren kann. Und ich habe es trotzdem probiert und habe das trotzdem auch vertont. Und es gab ein ganz langes Skript mit ganz vielen Ideen und Beobachtungen und so weiter. Vielleicht mache ich sowas immer.
Ja, die Sprache spielt ja auch eine unheimlich große Rolle. Also die Sprache, es ist zum einen eben auf der auditiven Ebene passiert, diese Zwischenwelt, aber in der Sprache auch. Also sind Sie da irgendwie auch als Sprachkünstler unterwegs?
Ich tue mein Bestes, das abzubilden, was sich da bei mir an Gedanken so zu dem Thema sammelt. Also künstlerisch würde ich das jetzt überhaupt nicht sehen. Ich bin da einfach nur Beobachter.
Und ist es die Vorstufe vielleicht zu einer weiteren Arbeit, die Sie machen werden, die dann doch ein Game sein wird? Oder?
Oh. Naja, gut. Es muss ja aber auch nicht zu allem so ein DIY geben, ja, so ein Home Recording. Ja, das ist ja im Musikbereich so die Strategie gewesen. Und es ist ja eigentlich auch im Prinzip zu befürworten, da was auch selber zu machen. Aber ja, ich habe natürlich auch für Games Musik schon gemacht, für Rez. Und Res Infinite habe ich so ein Level ganz am Ende des Spiels. Da kann man in so ein Bonus-Level geraten und das verwandelt sich dann in so eine Oval-Klanginstallation. Dann muss man also die Konsole auch ausmachen, um da überhaupt rauszukommen. Mhm. Und dann habe ich selber auch eine Klanginstallation gemacht, die so wie so ein Tetris für Musik ist, praktisch. Also da habe ich schon aber auch gelernt, wie kompliziert und langwierig und anspruchsvoll und technisch ist, so eine Software zu machen und ein Game zu machen. Und jetzt so ein eigenes Game, das wäre, da habe ich, glaube ich, die Zeit jetzt auch einfach nicht.
Bleiben wir erstmal in der Vorstufe, wenn man so will. Markus Popp, also known as Oval, über sein neues Klangkunsthörspiel. Das heißt NAVO, das lief heute Nacht in der Klangkunst hier in Deutschlandfunk Kultur und ist jetzt natürlich digital in voller Länge zu finden, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek. Vielen Dank für den Besuch hier, Herr Popp.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Frankreichs Präsident Macron hat einer möglichst originalgetreuen Rekonstruktion von Notre-Dame zugestimmt. Dies erklärte der Élysée-Palast nach einer Sitzung des Beratergremiums für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale. Auch der Spitzturm, der bei dem Brand im April 2019 in Flammen aufging und zusammenstürzte, solle wieder so weit wie möglich rekonstruiert werden. Sabine Wachs.
Bei der Wahl der Baumaterialien soll vor allem auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Macron hatte sich direkt nach dem Brand für eine zeitgenössische Variante des Spitzturms ausgesprochen. Unter anderem wurde über einen Vierungsturm aus Glas diskutiert. Die breite Öffentlichkeit in Frankreich, ebenso wie der verantwortliche Architekt für die Restaurierung der Kathedrale, Philippe Villeneuve, hatten von Beginn an für eine möglichst originalgetreue Variante des Spitzturms plädiert. Seit Mitte Mai ist der Vorplatz der Kathedrale wieder für Besucher zugänglich. Wie lange es dauern wird, bis Teile von Notre-Dame wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ist noch unklar.
Sachsen-Anhalt vergibt den Klopstock-Preis für herausragende neue Literatur in diesem Jahr an Clemens Meyer. Der Schriftsteller erhält den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis für sein Gesamtwerk, wie das Ministerium für Kultur in Magdeburg mitteilte. Seine Romane, Essays und politischen Wortmeldungen stünden in großer Tradition der klassischen Moderne und seien zugleich so gegenwärtig, wie Literatur es nur sein könne. Ohne sich an der Gegenwart zu verraten, erklärte die Jury. Die Autorin und Bühnentexterin Josephine von Blütenstaub erhält den mit 3.000 Euro dotierten Förderpreis. Die Auszeichnungen sollen am 1. September in Quedlinburg überreicht werden. Kulturstaatsministerin Grütters plädiert dafür, die Hygieneregeln beim Besuch von Kinos zu lockern. Momentan ist in Kinos ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Kinobetreiber kritisieren, dass mit diesem Abstand zu viele Plätze frei bleiben müssten. Damit sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Dem Fernsehsender NTV sagte Grütters, sie verstehe die Betreiber. Man müsse über neue Konzepte nachdenken.
Wenn Menschen nebeneinander sitzen und in dieselbe Richtung gucken, wenn sie einen Mundschutz tragen, wenn sie nicht sprechen dabei, dass sie dann vielleicht auch sich etwas anders gruppieren können als diesem Zwang nach 1,5 Metern Abstand.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Unter Corona-Auflagen findet ab heute das Erfurter Domstufen Open Air statt. Für eine der größten Kulturveranstaltungen Thürings wurde extra eine große Glasichtskuppel errichtet. Darunter werden die Orchestermusiker mit Abstand und durch Acrylscheiben getrennt sitzen, erklärte der technische Direktor des Theaters. Vieles bleibe dieses Jahr allerdings spartanisch. Die Publikumsplätze wurden deutlich reduziert. Statt 2000 Besuchern dürften pro Vorstellung nur 500 kommen. Die Festspiele gehen bis zum 2. August.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Der Comic-Salon Erlangen, der ist in seiner großen Version in diesem Jahr ausgefallen und findet jetzt am Wochenende immerhin digital statt. Und es gibt auch tatsächlich was zu feiern. Die Max- und Moritz-Preise, die wichtigsten Comic-Preise Deutschlands, die werden heute verkündet. Und wir stellen gleich die Künstlerin vor, die den Sonderpreis bekommt für ihr Lebenswerk. Der Max- und Moritz-Preis ist der wichtigste Preis der Comicwelt hier in Deutschland. Und heute werden die aktuellen PreisträgerInnen verkündet. Zum Beispiel für den Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk. Das ist ein Preis, den ganz große Comicgrößen wie Albert Uderzo bekommen haben oder auch Ralf König. In diesem Jahr geht der Preis an Anke Feuchtenberger. Die ist Künstlerin, Comiczeichnerin, lehrt seit über 20 Jahren an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und gilt in Deutschland als Vorreiterin des künstlerischen Comics. Jule Hoffmann stellt uns Anke Feuchtenberger vor.
Als Anfang März die Corona-Pandemie ausbrach, kam in Anke Feuchtenberger eine Urangst hoch, wie sie sagt.
Ich kann weder Schuhe bauen, noch kann ich Fahrräder reparieren, noch kann ich Haare gut schneiden. Also ich bin sozusagen eigentlich gesellschaftlich überflüssig, ne? Wie die Maus, die gut singen kann, aber kann. Also unnütz. Und da war das mit dem Lebenswerkpreis jetzt plötzlich ein bisschen wie so, okay, zu irgendwas ist es ja offensichtlich nütze, sonst würde sich ja niemand dafür interessieren.
Anke Feuchtenberger ist aus ihrem Atelier in Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet. Dort, wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat, hat sie Räume gefunden, die genug Platz bieten für ihre großformatigen Leinwände und den vielen Schmutz, den die Kohle macht, mit der sie oft zeichnet. Düster seien ihre Bilder aber nicht, findet sie.
Also ich meine, der Diamant ist purer Kohlenstoff, ne? Also das ist so, für mich sind das diese zwei Enden eines Extrems. Also für mich geht es tatsächlich um Licht.
Licht und Dunkelheit legen sich in Feuchtenbergers Kohlezeichnungen auf Szenen, die einer Traumlogik zu folgen scheinen. Gebeugte Körper, stumme Blicke, lange Haarsträhnen, oft auch realistisch gezeichnete Tiere. Etwas Abgründiges liegt manchmal in den Bildern, in denen elementare Themen wie Geburt und Tod zum Ausdruck kommen.
Wenn ich mir hier in meinem Garten die Tierwelt angucke, dann ist das manchmal auch wirklich erschreckend, was es da gibt. Ja? Also Wühlmäuse, die irgendwie echt nicht so nett aussehen, die dann den ganzen Garten untergraben und alle Bäume anfressen oder irgendwelche Insekten. Die Natur ist ja nicht so niedlich.
Anke Feuchtenberger wirkt angenehm unprätentiös, nahbar und ehrlich. Auf dem Foto auf der Website des Comic-Salon Erlangs blickt sie freundlich geradeaus, mit Brille, dunkelbraunen hochgesteckten Haaren und einem schwarzen Trenchcoat. 1963 in Ost-Berlin geboren, studierte sie an der Kunsthochschule Weißensee Gebrauchsgrafik und Bildhauerei. Als Teil der Künstlergruppe PGH Glühende Zukunft gestaltete sie zusammen mit Detlef Beck, Henning Wagenbrett und Holger Fickescherer noch zu Wendezeiten gesellschaftskritische Plakate und Flugblätter. Erst Anfang der 90er Jahre begann Feuchtenberger, ihre ersten Comics zu zeichnen, die damals beim Verlag Jochen Enterprises erschienen.
Und ich habe das nach dem Fall der Mauer auch als eine große Befreiung erlebt, mich sozusagen ungehindert solchen Untersuchungen hingeben zu können. Weil also so in so einer schwierigen persönlichen Phase habe ich den Comic auch wie so eine Befreiung erlebt, indem ich Gefühle nachvollziehen konnte auf eine sehr drastische oder auf eine sehr komische Weise, sodass also schwierige erzählerische Sachen plötzlich dann eine andere Art von Leichtigkeit bekommen oder irgendwie einen schwarzen Humor oder so, ja.
Bis heute nutzt Anke Feuchtenberger die Bildsprache in Comics, die sie in erweitertem Sinne auch Bildergeschichten nennt, für eine stark assoziative und subjektive Erzählweise. In Das Haus, einer Serie im Format von klassischen Comicstrips, die sie Anfang der Nullerjahre für die Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeichnete, zeigen die Panels einzelne Körperteile, Gegenstände und Berliner Gebäude, die zusammen eine Liebeserklärung an Feuchtenbergers Heimatstadt Berlin verkörpern. Später veröffentlichte sie gemeinsam mit der Schriftstellerin Katrin de Vries Geschichten über die Hure H., die vom Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern erzählen. In fast allen Geschichten von Anke Feuchtenberger sind Frauen die Hauptfiguren.
Ich werde sehr oft gefragt, warum würde ich mich mit Frauenthemen beschäftigen und oder warum wäre das jetzt schwerpunktmäßig feministisch und so. Und das finde ich so verrückt, weil ich denke, es geht doch immer um das Erfassen und Erkennen von Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und das ist eine so umfassende Ungerechtigkeit, die historisch auch irgendwie so lange existiert, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwie schwerpunktmäßig ein Thema sein könnte, sondern es ist einfach grundsätzlich, kommt man daran nicht vorbei.
Als junge Ostdeutsche kam Anke Feuchtenberger 1997 nach Hamburg, wo sie an der Uni akademisches Zeichnen vor gleichaltrigen Studierenden lehrte. Inzwischen hat sie ganze Generationen von Comicschaffenden geprägt, darunter bekannte Namen wie Birgit Weihe, Simon Schwarz, Alice Sokal und Nascha Vollenweider. Vor allem diejenigen, die sich für experimentelle Erzählformen interessieren, fanden bei Feuchtenberger eine Heimat, wie die Hamburger Künstlerin Marie Pohl.
Also ich habe Bildergeschichten gezeichnet, die schwer einzuordnen waren, mit skurrilen und persönlichen Themen und bin damit auf Unverständnis gestoßen. Und Feuchtenberger hatte sofort einen Zugang dazu.
Dabei war das Fach Comic von Hochschulseite ursprünglich nicht erwünscht, erinnert sich Feuchtenberger.
Und über so kleine Extra-Workshops ist der Comic da mehr und mehr reingekommen, weil es nachgefragt wurde und weil Aktzeichnen dann irgendwann auch ein bisschen langweilig ist. Also natürlich mache ich das nach wie vor. Also man kann in meine Zeichenkurse kommen und dann ganz akademisch Zeichnen studieren. Aber ich fand es auch wichtig, diesen erzählerischen Aspekt, weil das ist das Interessante vielleicht, es geht immer um Fragen, wie man leben soll. Also das sind ganz tiefgreifende, quasi philosophische Fragen, die in diesen Comickursen auch gestellt werden.
Von der Sesshaftigkeit und Abgesichertheit einer Professorin, die gerade für ihr Lebenswerk geehrt wird, ist bei Anke Feuchtenberger nichts zu spüren. Mit ihrer ungebrochenen Lust an immer neuen Ausdrucksmöglichkeiten hat Feuchtenberger nicht nur zahlreiche Zeichnerinnen und Zeichner inspiriert und gefördert. Sie steht auch, wie keine andere Künstlerin in Deutschland, für eine Generation von Comic-Avantgardisten, die in den 90er Jahren die Grenzen des Erzählens und Zeichnens neu ausprobiert und so den Weg für den künstlerischen Comic geebnet haben.
Jule Hoffmann aus der Kompressor-Redaktion über die Comic-Autorin Anke Feuchtenberger, die in diesem Jahr den Max-und-Moritz-Sonderpreis für ihr Lebenswerk erhält. Und wenn Sie jetzt neugierig sind, wie Ihre Arbeiten aussehen, auf der Homepage von Anke Feuchtenberger sind aktuelle Auszüge zu sehen. Und mehr Comic gibt's dann bei uns hier auch am Montag im Kompressor. Dann sprechen wir über die digitale Ausgabe des Comic-Salons Erlangen, der an diesem Wochenende stattfindet. Die ganze Woche hat der Schriftsteller und Leiter des Flaneur-Magazins Fabian Saul hier an verschiedenste Sommer erinnert, die außergewöhnlich waren, die die Geschichte auf ihre Weise geprägt haben. Immer natürlich auch mit der Frage, was von diesem ja wahrscheinlich auch ziemlich außergewöhnlichen Sommer bleiben wird in unserer Erinnerung. Der letzte Sommer heißt die Serie. Und heute gibt es die letzte Folge mit Erinnerungen an musikalische Sommer in den letzten Jahren der Sowjetunion.
Der letzte Sommer.
Im Frühsommer 1986 spielt die Band Kino in Leningrad, das heute wieder St. Petersburg heißt, beim Leningrad Rock Club Festival. Einer der Songs, den sie an diesem Abend zum ersten Mal spielen, heißt Hachu Perimien. Ich will Veränderung. Viktor Tsoi, der charismatische Sänger der Band, singt: Veränderungen fordern unsere Herzen, Veränderungen brauchen unsere Augen. In unserem Leben und in unseren Tränen und in dem Puls unserer Venen. Veränderung. Wir warten auf Veränderung. Im gleichen Sommer benutzt Michail Gorbatschow, der an der Spitze der Sowjetunion steht, zum ersten Mal das Wort Perestroika, Umbau, für eine Reihe von Reformen, die er eingeleitet hat. Gorbatschow hat erkannt, dass eine Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion unausweichlich ist. Und er verbindet dies mit dem Versprechen nach Transparenz, Glasnost, tritt ein für Meinungs- und Pressefreiheit. Es erlaubt Rockbands wie Kino endlich nicht mehr nur in versteckten Kellerbars zu spielen, sondern vor großem Publikum. Eine ganze Reihe Musiker und Musikerinnen aus dem Petersburger Untergrund, wie zum Beispiel Janka Diaghileva, drücken die Sehnsüchte dieser Zeit aus. Der Song Perimien, Veränderung, von Kino wird zur Hymne dieser Jahre, die voll Versprechen nach neuen Freiheiten sind. Freiheiten, die die von der Diktatur unterdrückten Menschen sehnsüchtig willkommen heißen. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Chancen der Veränderung werden vom Westen erkannt. Was der Reformer Gorbatschow im Sommer 1986 noch nicht weiß, ist, dass es der Beginn des Endes der Sowjetunion und damit auch das Ende des Kalten Kriegs ist. Drei Sommer später, 1989, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, ist die Band Scorpions aus Hannover zum ersten Mal zu Gast in Moskau. Sie singen: Ich folge der Moskwa runter zum Gorki Park, lausche dem Wind der Veränderung. Eine Sommernacht im August, Soldaten gehen vorbei und lauschen dem Wind der Veränderung. Ihr Song Wind of Change wird zur weltweiten Hymne des Endes des Kalten Kriegs. Theorien darüber, dass der Song vom amerikanischen Geheimdienst geschrieben wurde, lassen sich nicht belegen, aber es ist klar, dass die Musik dieser Zeit ein wichtiger Indikator der Veränderung ist. ...1991 spielen Metallica vor 1,5 Millionen Menschen in Moskau. Westliche Bands stellen die russische Musik der Jahre der Perestroika in den Schatten. Viktor Tsoi, der Sänger der Band Kino, erlebt das nicht mehr mit. Im Sommer 1990 stirbt er bei einem Autounfall. Tsoi hat immer betont, dass es bei den Veränderungen, von denen er gesungen hat, auch um innere Veränderungen geht. Der Traum der Freiheit, die der Westen auf das sich verändernde Russland projiziert, der Wind of Change, meint nicht dasselbe, was die Bands der Perestroika gemeint hatten. Die Idee der Reform der Sowjetunion gerät aus dem Blick. Die Entwicklungen sind schneller als Gorbatschow. Ende 1991 ist das Ende der Sowjetunion und auch sein politisches Ende besiegelt. 2 Wochen davor empfängt er die Scorpions im Kreml, die ihm einen Teil der Einnahmen von Wind of Change als Spende überreichen. Eine Geste, die im Rückblick voller Ironie erscheint. Denn in den folgenden Jahren werden viele der Versprechen dieser Jahre der Hoffnung bitter enttäuscht werden. Und so bleibt Viktor Zeus' Schrei nach Veränderung aus dem Jahr 1986 in Russland noch immer aktuell. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
Der letzte Sommer von Fabian Saul, heute mit der letzten Folge. Alle Folgen finden Sie in der DLF-Audiothek unter Kompressor.